Guten Morgen. Guten Morgen besonders ihr Konfirmanden. Ein paar von euch kenne ich jetzt seit 6, 8 Wochen durch den Unterricht. Und ich möchte es der ganzen Gemeinde mal sagen, das ist ein ganz besonderer Jahrgang. Mit denen kann man unglaublich gut über alle Themen sprechen. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber ich habe mich kurz nach 14 Tagen in euch verliebt. Ich freue mich jedes Mal mittwochs, wenn ich die 8. Klasse wieder habe. Es ist schön, dass ihr sogar auch heute hier seid. Sola Gratia, die 4 Alleinstellungsmerkmale der reformatorischen Theologie, die kennt jetzt jeder in- und auswendig, lateinisch und deutsch. Da stehen sie nochmal in voller Pracht. Wenn wir genau hingucken, dann sind das unglaubliche Hammerschläge. Das sind so wuchtige Hammerschläge, dass Fundamente kaputt gehen. Ja, es steckt etwas Skandalöses in diesen 4 Alleinstellungsmerkmalen. Ich möchte es mal versuchen zusammenzufassen. In diesen 4 kleinen Sätzchen steckt das Ende der Religion, das Ende der Frömmelei und Frömmigkeit, das Ende des Humanismus. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das Ende menschlichen Stolzes. Diese 4 Sätze zerschlagen alles, sie machen zunichte, womit wir, und wenn es nur versteckt ist, vor Gott punkten wollen. In der römisch-katholischen Kirche zur Zeit Luthers, da galten diese 4 Grundsätze auch. Und auch als zentrale 4 Sätze, natürlich Christus, die Schrift, der Glaube, die Gnade. Und diese 4 zentralen Sätze gelten natürlich dort auch bis zum heutigen Tage. Aber sie stehen nicht allein. Es gilt, Jesus Christus und Heilige, zum Beispiel Maria und St. Georg, die Heilige Schrift und die Tradition, da gehört zum Beispiel das kirchliche Lehrwerk dazu. Oder wenn der Papst ex cathedra in der Laterankirche aus seinem Bischofsstuhl etwas neu verpflichtend gibt, dann müssen es Christen, katholische Christen glauben. Zuletzt 1950, Maria ist in den Himmel gefahren. Der Glaube und fromme Werke. Man muss dir dein Christsein auch am Tun ablesen können. Die Gnade und Verdienste. Es gibt eben doch Menschen, die mehr erarbeitet, erleistet haben, als eigentlich nötig gewesen wäre. Aber wir müssen gar nicht auf der katholischen Kirche rumpicken. Auch im evangelischen Raum gibt es diese uns. Glaube und deine persönliche Bekehrung, am besten mit Tagesdatum und Uhrzeit. Gnade und deine persönliche Heiligung, die ich bitteschön an dir auch abspüren und sehen möchte. Die Reformation sagt ein klares, unerbittliches Nein zu jedem dieser uns. Sie ist eine Bewegung der Verschlankung, der Konzentration auf die Mitte des christlichen Glaubens. Und deshalb ist sie so radikal, so wuchtig. Sie lässt nichts darüber hinaus, nichts gelten, was vor Gott gelten soll. Und deshalb ist es nicht unbedingt gute Nachricht. Es kratzt auch an unserem guten Gefühl, was für tolle Christen wir doch sind. Wenn Sie heute diese Kirche verlassen Und es ist noch ein Funken Stolz in ihnen, so ein heimliches, auf das christliche Schulterchen tätscheln, ja, wie weit sie es im Glauben gebracht haben. Dann haben sie vom Wesen der Gnade noch nicht viel verstanden. Nun zucke ich normalerweise zusammen, wenn jemand so eng daherkommt. Eigentlich wird es mir auch schrecklich eng, wenn einer nur und allein Sätze bringt. Aber hier, ich erlebe eine Freiheit, eine Weite, den Abwurf von Ballast und Wust und Gesetzlichkeit. Plötzlich kann ich wieder frisch durchatmen. Nun, wir hatten allein die Schrift im Februar, heute also allein die Gnade. Gehen wir zunächst mal in ein paar wuchtige Bibelverse hinein. Alle Menschen sind Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, und das nicht aus euch. Gottes Geschenk, Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht ein einziger Mensch vor Gott rühme. Wenn die Gerechtigkeit auch nur eines einzigen Menschen vor Gott durch Tun, durch Werke, durch das Einhalten des Gesetzes käme, so wäre Christus vergeblich gestorben. Und der Schalksknecht, das Gleichnis, das Jesus erzählt, da bekommt ein Mensch 100 Millionen erlassen. Die 30.000 sind da noch ein Nasenwasser aus dem Theaterstück. 100.000, 100 Millionen bekommt er erlassen. Der Schalksknecht hat von der Gnade nichts begriffen. Er hat von ihr nichts begriffen. Denn sie macht bei ihm nicht das, was die Gnade macht. Sehen Sie, was heißt denn das Wort Gnade? Auf Griechisch, auf Latein, selbst in den romanistischen Sprachen ist es ja immer noch dieselbe Münze mit zwei Seiten. Im Lateinischen, also Gratia, die Gnade, im Lateinischen sagen die Italiener Grazie, danke. Gracias, die Spanier, die Franzosen, ich kann kein Französisch. Nein, merci lasse ich jetzt nicht gelten. Die haben auch einen Begriff, wo Grazie drin steht oder Grazia, das wissen sie dann selber. Die zweite Seite der Münze Gnade ist immer Dank. Und wenn diese Seite nicht da ist, ist auch die Gnade nicht da. Deshalb hat der Schalksknecht die Gnade nicht erfasst. Sie ist bei ihm nicht angekommen. Nun, wenn wir über dieses Thema reden, und ich bin ja froh, dass Sie gekommen sind, denn eigentlich höre ich immer wieder vier Einwände gegen die Gnade. Und irgendwie, der erste lautet eigentlich gleich, ach, es ist langweilig. Ja, im Konfis, da kann man drüber nachdenken, da gehört das Thema hin. Aber wir wollen doch mal Schwarzbrot-Theologie betreiben. Was sagt die Bibel zum politischen Engagement von Christen? Wie haben wir uns einzustellen zum selbstbestimmten Sterben, zur Gendervielfalt, zur Flüchtlingsfrage und, ach ja, ist die Volkskirche überhaupt biblisch? Ist es nicht gut und stimmig, dass sie irgendwann eines natürlichen Todes stirbt? Zweitens, was den Luther damals umgetrieben hat, die Angst vor Gott, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Ich meine, das sind doch keine Fragen mehr heute. Das weiß doch jeder Konfirmand, dass der liebe Gott ein lieber Gott ist. Da hat doch heute keiner mehr Schiss vor Gott. Und wie vorhin schon angedeutet, andere Themen sind viel, viel wichtiger. Und ganz im Ernst, was brauchen wir Menschen denn im Jahr 2017? Wir leben in einer bedrohten Welt mit großen, komplexen Problemen. Und da gibt es so manchen Idioten an den Schalthebeln der Macht, der Zugriff hat auf Atomwaffen. Und wir rücken als Weltgemeinschaft wirtschaftlich, ökologisch, digital, spielt keine Rolle, immer näher zusammen. Die Welt ist nur noch getrennt in Gefährder und Gefährdete. Und ganz ehrlich, sind nicht auch wir beides zugleich? Gefährden wir durch unseren Lebensstil nicht auch die ökologische Zukunft unserer Kinder? Wäre das nicht ein zentrales Thema? Lasst uns endlich die Welt retten, solange es noch geht. Und dann am letzten Freitag, CVJM-Hauptversammlung, ich saß am Tisch mit lieben Gemeindegliedern, da habe ich es wieder gehört. Wir leben in einer in einer Hochleistungsgesellschaft. Dein Wert wird gemessen nach dem, was du umsetzt. Du bist ein Wertschöpfungsfaktor und du hast dich zu rechnen, bitteschön. Wir sind keine Sozialstation. Wenn du es nicht bringst, zieh Leine. Deine Arbeit wird erfasst, deine Stunden werden in Prozente umgerechnet, auf Erfolg überprüft. Das ist sogar in christlichen Werken so. Menschen werden an vielen Stellen verheizt. Gehen Sie in die Krankenhäuser, auf die Intensivstationen, schauen Sie sich mal da an, gleich hier um die Ecke im Klinikum in Villingen. Und manche Menschen, auch hier in St. Georgen, müssen morgens um 4 aufstehen, haben 2 Jobs bis abends um 6 und kommen vielleicht gerade so über die Runden. Nein, Gnade gibt's im Berufsalltag nicht. Da müsstest du schon Beamter sein. Gnade, das ist und bleibt theologisches Kanzelgerede der feinen Herren in ihren Elfenbeintürmen. Es ist schon merkwürdig, ja, es ist eigentlich erschütternd und traurig. Das Evangelium von der freien Gnade in Jesus Christus, die beste Nachricht aller Zeiten, die scheint so gar nicht zu greifen. Und die scheint abgehakt zu sein. Nun habe ich gegen alle Einwände einen großen Gegeneinwand. Und der lautet: Wenn du die Gnade aus dem Blick verlierst, wenn du sie aus dem Zentrum verlierst, dann bleibt dir nur übrig, auf dich zu hoffen, auf dich und deine Kraft zu setzen. Ich habe hier noch einen schönen Text, können Sie mal, ich hoffe, man kann es bis hinten lesen, selber lesen. Das war jetzt der erste Teil der Predigt. Im zweiten Teil der Predigt möchte ich Ihnen 4 Typen von Christen erläutern und wie sie mit der Gnade umgehen. 4 Typen von Christen. Typ 1. Er hört das Wort von der Gnade gerne. Es spült ihm Wasser auf seine Mühlen. Er ist der große, galante und weltoffene Freiheitssucher. Alles ist möglich, alles ist erlaubt, alles passt. Und Gottes Gnade kommt da gerade recht. Sünde? Kein Thema. Vergeben, das ist Gottes Metier. Wir leben, wie wir wollen, wie es uns passt. Wir kommen ja doch alle auch in den Himmel. Typ 1 ist ein Verfechter der billigen Gnade. Dietrich Bonhoeffer hat in dem Büchlein Nachfolge ein ganzes Kapitel über die billige Gnade verfasst. Daraus möchte ich jetzt zitieren. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware. Verschleuderte Vergebung, verschleuderten Trost, verschleudertes Sakrament, Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten, billige Gnade, so Bonhoeffer noch, heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Ja, weil Gnade doch alles allein tut, darum kann alles beim Alten bleiben. Es ist doch unser Tun umsonst, auch in dem besten Leben. Also kann der Christ leben, wie er möchte. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, Taufe ohne Gemeindezucht, Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden und so weiter und so weiter. Es ist Gnade ohne Nachfolge, ohne Kreuz, so Dietrich Bonhoeffer. Typ 1 hat sich nie bekehrt. Ist Jesus wirklich nie begegnet und hat darum von der Gnade auch nichts verstanden. Er baut patchworkmäßig alles in sein Denken ein, was ihm gerade so passt. Da passt ein bisschen Spiritualität, ein paar Räucherstäbchen, auch Buddha rein, dann wird es gequirlt, mit ein paar Bibelstellen versüßt und fertig ist die ewige Selbstrechtfertigung. Ist uns das Heil so sicher, bloß weil wir als Säuglinge getauft wurden? Denkst du, du kannst mit der Gnade Gottes spielen? Irrt euch nicht, sagt die Schrift. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Typ 1 gibt es häufiger, als wir denken. Auch in mir kann ich Typ 1 erkennen, auch in meiner Kirche, in meiner manchmal erschreckenden Gleichgültigkeit und Trägheit. Es bleibt die ernsthafte und berechtigte Frage, wo unterscheide ich mich als Christ denn noch von einer Welt ohne Christus? Und jetzt wird's hart. Typ 1 würde ich gern mal für 6 Monate nach Nordkorea schicken, wo es etwas gilt, Christ zu sein. In ein Land, in dem ich mich klar für oder gegen den Glauben entscheiden muss, wo es kein wachsweiches Dazwischen gibt. War ich zu hart? Es kommt noch härter. Typ 2. Auch er lebt ganz und allein von der Gnade und er genießt sie auch nun ausgiebig und freut sich an der Gnade und der hat sie tatsächlich verstanden, zumindest gefühlsmäßig. Die Gnade Gottes hat Jesus Christus das Leben gekostet, den Gang in die Hölle, er für uns, damit wir frei sind. Typ 2 bedankt sich bei Gott für diese Gnade und er will gar nicht mehr aufhören, sich bei Gott für die Gnade zu bedanken. Und er ist wie Johannes am liebsten, der lehnte immer an der Brust Jesu, ist Typ 2 am liebsten auch dort in der Nähe Gottes, in der Nähe Jesu, will gar nicht mehr hinaus in das feindliche Leben. Nein, am liebsten ist ihm die Kuschelstunde mit Jesus. Die Gnade ist so wunderbar. Sich auf dem Sofa der Gnade ausstrecken, liegen bleiben, weiterkuscheln. Sie merken, ich bin heute hart. Ich bin hart, ich beziehe mich mit ein. Typ 2 liebt die wohligen Gefühle. Am liebsten den ganzen Tag. Und die guten Gefühle dürfen nicht abreißen. Und er sucht nach Möglichkeit, noch auch nach Stimmungserhellern und Erheiterern, damit es ihm gut geht, denn im Alltag, in der ganz normalen Welt, da ist oft erschreckend wenig von Gott zu spüren. Und so zieht er sich gerne in seine Höhle zurück und sucht, was ihm gut tut. Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Er litt Hunger. Er war einsam. Angefochten. Er wurde von Dämonen überfallen. Da war nichts mit schönen Gefühlen. Das will Typ 2 nicht hören. Nein, Gott kann sich verbergen. Er kann dich in die Tiefe führen. Er will nicht an wohligen Gefühlen erkannt werden. Das will Typ 2 nicht wahrhaben. Gott möchte beim Wort genommen werden. Das gilt auch, wenn du dich hundeelend fühlst. Am Kreuz schreit Jesus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das überliest Typ 2. Typ 2 gibt es häufiger, als wir denken. Ich kann Typ 2 auch in mir und in unserer Kirche erkennen, freilich weniger so in der Landeskirche, mehr in charismatischen Gruppen und Kreisen. Aber ich muss zugeben, in schwierigen Abschnitten, in den Durststrecken, wie schwer fällt mir das einfache, zähe Hinhalten, Durchhalten. Ja, lieber meide ich das und suche mein Wohlgefühl. Typ 2 würde ich gern mal für 6 Monate in die Slums von Bangladesch schicken. In ein Land, wo das Elend bis zum Himmel eitert und wo sich Gott, wie Mutter Teresa es immer betonte, im Menschen verbirgt, der auf der Gasse verreckt. Bin ich zu hart? Es kommt noch härter. Typ 3. Ihm ist die Gnade irgendwie peinlich. Wie Petrus, der sich von Jesus nicht die Füße waschen lassen wollte, fühlt er sich verpflichtet, Jesus die Füße zu waschen. Seine tiefsitzende Überzeugung lautet: Ich bin es nicht wert. Einfach so, ohne Gegenleistung, ohne Vorleistung, geliebt zu werden. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich möchte jetzt hier keinen Psychokurs machen, aber ich glaube, in 70-90% auch aller Christen schlummert in der Tiefe dieser destruktive Selbstkonzeptsatz. Ich bin es nicht wert, einfach so geliebt zu werden. Ohne Bedingungen. Ich bin nur okay, wenn ich mich anstrenge. Ich bin nur okay, wenn ich aktiv bin, wenn ich etwas tue für Gott und die Welt. Und ich will auch gar keine Geschenke. Es fühlt sich einfach besser an, wenn ich selber die Sache in die Hand nehme. Typ 3 kann auch schwer glauben, dass Gott die Fäden in der Hand hält. Er überschätzt sich, laufen selbst, und am liebsten würde er beten: Gott, ich erbarme mich über dich. Denn mal ehrlich, muss man dem lieben Gott nicht auf die Sprünge helfen? Sonst passiert ja gar nichts. Tief drin hält Typ 3 nichts von der Gnade. Damit fängt er nicht viel an. Darauf ist zu wenig Verlass. Da passiert zu wenig. Eine Variante von Typ 3 ist, dass er gar nicht glaubt, selbst auf die Gnade angewiesen zu sein. Trump hat es mehrfach im Wahlkampf gesagt, ganz stolz: Ich habe Gott noch nie für etwas um Vergebung gebeten. Nun, ob Trump Christ ist, darf man natürlich auch anzweifeln. Gnade, das gilt den Schwachen, das gilt denen, die es nötig haben, ich nicht. Es bräche meinen Stolz, es wäre mir auch peinlich, wenn mir irgendwas hinterhergeworfen würde, was ich nicht selber gemacht habe. Und selbst in meiner Verwandtschaft höre ich den Satz von einer von 2 Personen: Ich stehe auch gerade für das, was ich verbockt habe. Ich will gar nicht hier so irgendwas wie Vergebung. Nein, wenn ich was verbockt habe, dann stehe ich dazu. Klingt doch toll. Typ 3 ist ein Macher, ein Selbstmacher, hat viel Energie, viele Ideen. Tief drinnen schwankt er zwischen stummer Selbstkritik und nach außen oft sichtbar unmäßiger Selbstüberschätzung. Typ 3 denkt: Wenn alle so wären wie ich, dann hätten wir die Welt in einem Jahr in einen Paradiesgarten verwandelt. Und dann sähe es auch anders aus hier in dieser Kirchengemeinde. Wenn Gott mich nicht hätte, Wenn es mich nicht gäbe, ein Glück, dass ich so produktiv bin. Typ 3 gibt es öfter, als wir denken. Ich kann Typ 3 auch in mir und in unserer Kirche erkennen. Jetzt kommt ein Fremdwort. Den Satz sage ich deshalb zweimal, weil er mir gefällt. Ich habe ihn geklaut. Irgendwo habe ich den gehört. Es fühlt sich gut an, in operativer Hektik durchs Leben zu gehen. Es fühlt sich gut an, in operativer Hektik durchs Leben zu gehen. Dann fällt die geistige Windstille und die innere Leere nicht so auf. Es passiert dann immerhin was. Und der eine oder andere Applaus ist mir auch sicher. Und dann hat sich doch schon alles gelohnt. Typ 3 würde ich gerne für 6 Monate in eine Kommunität, ins Kloster stecken, wo er Stille lernt und sich zurücknehmen muss, wo er in die eigene Tiefe durchdringt und aushalten lernt und nichts tun. Luther hat es einmal so formuliert: Man kann Gott auch durch Nichtstun loben. Ja, durch nichts mehr als durch Nichtstun. Das muss Typ 3 durchbuchstabieren. Nun kann es ja nicht mehr schlimmer kommen. Ich erlöse sie. Jetzt wird es endlich gut. Endlich. Endlich. Typ 4. Darauf habe ich mich selber gefreut. Typ 4 ist derjenige, der sich an der Gnade Gottes freut und sie genießt und sich mit einer radikalen Freude über diese Gnade in die tägliche Nachfolge Jesu begibt. Der offen und ehrlich fragt: Was hast du denn heute für mich? Wo möchtest du mich haben? Wo ist Geduld nötig? Weise du mir den Weg. Und wenn er keine klare Antwort von Gott erhält, dann packt er dazu, wo es Not tut, was ihm der gesunde Menschenverstand sagt. Typ 4 hat gelernt, die Gnade Gottes auch im grauen Alltag zu erkennen. Eine bewahrte Fahrt auf dem Fahrrad. Eine gute, schlafreiche Nacht. Ein freundliches Lächeln eines Achtklässlers. Ein krosses Brötchen zum Frühstück, eine Zuckerbrezel mit Butter dazu, eine Tasse duftenden Kaffee und die zärtliche Berührung im Vorübergehen. Auch das ist Gnade. Gnade. Überall findet er ihre Spuren und er genießt es. Typ 4 setzt sich gerne ein. Nicht immer und bei jeder Aktion. Er kann sich auch zurücknehmen. Er kann auch gelassen warten, aushalten. Er muss jetzt im März die Grashalme nicht einzeln herausziehen, damit sie wachsen. Er weiß, es gibt da eine rechte Zeit, eine Stunde. Und wenn die gekommen ist, dann wird nichts aufhalten können. Typ 4 weiß, dass alle Kraft, alles Tun und Bewegen ein Geschenk ist. Er weiß auch, dass die Welt erst am Ende der Tage durch Gottes Tun und Verwandeln in den ersehnten Shalom eintaucht, in die Erlösung. Er wird, und Gottlob muss, die Welt nicht retten. Schon gar nicht in 30 Tagen. Und er muss auch nicht erst 26.000 Mails checken. So wichtig ist er nicht. Typ 4 genießt die Gnade und die setzt ihn immer wieder in Gang, weil er mit Dankbarkeit erfüllt ist. Voller Dank, voller Dank. Er muss nichts mehr tun für Gott. Das war eine Diskussion in unserer Vorbereitung. Er muss nichts mehr tun für Gott. Er will es jetzt. Er kann, wie Paulus, Mangel haben und aushalten und mit Überfluss umgehen und ihn genießen. Er nimmt nichts für selbstverständlich. Er lebt in einer tiefen Gelassenheit, Gottüberlassenheit. Er muss Gott keine Nachhilfestunden geben. Aber wenn der Augenblick da ist, dann spuckt er in die Hände, ohne abzurechnen, ohne Protokoll zu führen, ohne nachzumessen, Prozentlisten zu präsentieren. Er braucht für sein Tun keine Publicity. Er kann auch im Stillen wirken. Er ist von einer wunderbaren Gewissheit erfüllt. Gott kommt an sein Ziel. Und er kann und will durchaus auch mich dazu benutzen, aber er kann es auch ohne mich tun und zum Glück auch trotz mir. Typ 4 kennt den Schmerz und die Sehnsucht und den Schrei. Gott, warum passieren solche schrecklichen Dinge? Und es kann ihm die Tränen in die Augen treiben. Warum hat das Böse scheinbar die Überhand? Er leidet unter der sozialen Ungerechtigkeit und teilt sein Brot gerne. Ich bin gleich fertig. Typ 4 ist auch gnädig mit sich selbst. Er weiß, auch mit 79 Jahren ist Gott mit mir noch nicht fertig. Und das darf so sein. Bis zu meinem Lebensende bin ich auf diese wunderbare Gnade Gottes angewiesen. Gott wird aus den Bruchstücken meines Lebens etwas Ganzes machen. Mein Leben ist Gnade, das will ich bezeugen. Das könnten seine letzten Worte sein, das könnte auf seinem Grabstein stehen. Typ 4. Gibt es den überhaupt? Kennen Sie jemand von Typ 4? Ich bin voll Sehnsucht, in diesen Typ hineinzureifen. Aus der Gnade zu leben, sie zu genießen, sie zu entdecken, in allem und täglich von der Gnade bewegt zu werden, zu den Menschen, zu den Aufgaben, zum Lobpreis, zum Loslassen. Alles aus Gnade. Durch Jesus, der sich für uns hingegeben hat, damit wir etwas sein dürfen zum Lob seiner Herrlichkeit. Sola gratia, allein die Gnade. Das soll aus jeder Pore meines Seins und Denkens strömen, auf das Gott gepriesen werde in allem.